there is no safe place, even in the south of Gaza.
Es gibt keine Sicherheit, auch nicht im Süden von Gaza. Es ist total unsicher. Heute Nacht war es besonders schwer, weil ich 15 Verwandte verloren habe bei einem israelischen Angriff. Als Journalist muss ich stark sein. Ich muss mit allen möglichen Umständen umgehen können. Ich muss lächeln, auch wenn ich traurig bin. Leute fragen mich immer, gibt es irgendwelche guten Nachrichten? Ich sage immer, die gute Nachricht ist, dass wir noch am Leben sind.
The good news that we are still alive.
Wir hören die ganze Zeit die Geräusche der Bombeneinschläge um uns herum. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kinder. Die haben Angst. Natürlich würde ich sie gerne zu einem sicheren Ort bringen. Aber leider dauert die Bombardierung hier an.
Mohammed und Amira, die leben beide im Gazastreifen, die arbeiten vor Ort als Journalisten, unter anderem für das ARD-Studio in Tel Aviv. Und beide befinden sich im Moment im Süden von Gaza und man hört es, die Situation ist auch für sie furchtbar und beängstigend.
This place is packed of thousands of people and it's not, you know, prepared to be a shelter for.
Dieser Ort, eine Schule, ist vollgepackt. Sie ist überhaupt nicht ausgestattet, um über 20.000 Menschen aufzunehmen. Das ist eine inhumane Situation hier. Die Menschen sind krank, Hauterkrankungen, Durchfall, Fieber. Sauberes Wasser muss man draußen besorgen. Es gibt nicht genügend Toiletten. Wir müssen ewig warten, um die Toiletten nutzen zu können. Die Situation wird immer schlimmer.
The day before, I was about to die.
Vorgestern wäre ich fast gestorben. Als ich fertig mit der Arbeit war, wollte ich meiner Mutter helfen. Ich habe sie seit mehr als 8 Tagen nicht gesehen. Und jetzt wurde unser Haus zerstört. Das 2. Mal in 2 Jahren. Es ist mir inzwischen egal. Ich will nur noch, dass meine Familie und meine Frau überleben. Familie ist Leben. Mein einziger Wunsch ist, dass diese Situation und dieses Chaos bald zu Ende ist.
12 Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas unvermindert weiter. Inzwischen ist auf beiden Seiten von mehr als 5.000 Toten die Rede.
Ja, und nachdem wir uns letzte Woche hier in der Weltzeit mit der Lage in Israel beschäftigt haben, schauen wir heute auf den Gazastreifen.
Und wir, das sind heute Margarete Wohlan
und Katja Bigalke. Hallo.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ja, was die Situation in Gaza angeht, da ist es gerade wirklich nicht so einfach, sich hier so einen Überblick zu verschaffen. Die Nachrichtenlage vor Ort, die überschlägt sich geradezu und es zirkulieren auch ziemlich viele Desinformationen.
Tja, wir wollen deswegen mal versuchen, mit ein bisschen Abstand auf die größeren Zusammenhänge zu gucken und würden erst mal einen Blick auf die humanitäre Lage vor Ort werfen.
Die ist desolat. Die Zerstörung durch den Raketenbeschuss in diesem dicht besiedelten Gebiet ist enorm. Viele Menschen sind inzwischen ohne Dach über dem Kopf. Und der Aufforderung des israelischen Militärs an die Zivilisten, Gaza Stadt zu verlassen, da sind inzwischen fast 1 Million Menschen dieser Aufforderung gefolgt. Sie haben sich vom Norden in den Süden des 40 Kilometer langen Küstenstreifens begeben.
Und wie es den Menschen in Gaza geht, sowohl im Norden wie auch im Süden, welche Not und Verzweiflung dort herrscht angesichts von fehlendem Wasser, fehlendem Strom, Lebensmittel und Medizin, das habe ich Riad Ottmann von Medico International gefragt. Das ist eine Hilfsorganisation, die sich für Menschen in Not einsetzt und dafür mit Partnern vor Ort zusammenarbeitet. Riad Ottmann ist für den Gaza zuständig, ist momentan aber in Berlin und ist zu mir ins Studio gekommen, ist aber mit seinen Partnern in Gaza täglich in Kontakt. Und er hat mir zu der Lage der Menschen im Gaza Folgendes gesagt.
Die Lage ist weiterhin absolut verzweifelt und wird eigentlich auch immer verzweifelter. Also das Wasser ist nach wie vor größtenteils abgestellt und das, was von israelischer Seite jetzt reingelassen wurde, das erreicht nach meinen Informationen nur etwa 70.000 Leute. Das liegt daran, dass das nicht in ausreichendem Umfang ankommt, das Wasser. Und das andere ist, dass zum Teil natürlich die Wasserleitungen zerstört sind, jetzt infolge der Bombardierungen auch. Und was wir im Moment sehen, ist ja auch, dass Menschen aufgefordert worden sind oder dass ihnen befohlen wurde seitens der israelischen Armee, sich südlich von Wadi Raza, also in die südliche Hälfte des Gazastreifens, zurückzuziehen. Das haben Hunderttausende von Menschen gemacht und sie werden trotzdem auch dort bombardiert, sodass wir jetzt schon wieder einen Trend haben, dass Familien sagen, wenn wir hier sterben sollen, dann tun wir das lieber zu Hause. Also es gibt mittlerweile wieder auch eine Bewegung zurück in den Norden. Und gleichzeitig hat Israel auch angedroht, dass humanitäre Hilfe, die versucht nach Norden zu gehen, nördlich von dieser Linie von Wadi Raza, dass die auch, also sie geben keine Sicherheitsgarantien ab. Oder mit anderen Worten, das kann dann sein, dass auch humanitäre Hilfe bombardiert wird. Die Menschen sind da völlig resigniert, das würde ich schon so sagen. Also es besteht wahnsinnig große Angst, es besteht eine riesige Unsicherheit. Also bei einer Kollegin in Khan Yunis, was ja südlich dieser Linie ist, die die Armee vorgegeben hat für die Evakuierung, die hat bei sich zu Hause über 200 Binnenvertriebene aufgenommen und gestern schlug dort zweimal was ein. Also zum Glück wurde dabei niemand verletzt, die haben aber dann eben stundenlang sich aus diesem Haus an andere Stelle begeben, wo sie das für sicherer hielten und kamen dann später wieder zurück. Also da hilft, verstehen Sie mich nicht falsch, jede LKW-Ladung, die da ankommt, hilft. Nur diese, die jetzt aus Ägypten kommen sollen, die sind bei weitem nicht genug. Also was wir bräuchten, ist eigentlich einen humanitären Zugang, nicht nur aus Ägypten, sondern auch aus Israel, und zwar für den gesamten Gazastreifen. Und wir bräuchten natürlich eine Waffenruhe. Also unsere Partner sind natürlich in Gegnerschaft zu Hamas schon immer gewesen. Das sind politische Kräfte in der Gesellschaft, die eben eher säkular sind, die feministisch sind zum Teil, die mit der Hamas, ich sag mal, eine notgedrungenermaßen eine Koexistenz führen in der Gesellschaft. Ich sag so, wenn sie eine Klinik betreiben, können sie natürlich unter Patientinnen und Patienten jetzt nicht diskriminieren, ob jemand mit in der Verwandtschaft jemanden hat, der auch vielleicht bei der Hamas ist. Das ist alleine schon aufgrund des Hippokratischen Eids und so weiter nicht möglich. Aber ich denke, wenn diese Teile der Gesellschaft, und die sind in Gaza eben auch nicht stark, die sind relativ schwach. Und wenn man die jetzt weiter schwächt, indem beispielsweise die Bundesrepublik die Hilfe suspendiert oder vielleicht ja auch einstellen wird, dann frage ich mich, wie das in Gaza eben in Zukunft weitergehen soll.
Eine letzte Frage, ich weiß aber nicht, ob Sie dazu was sagen können. Wissen Sie etwas über diese knapp 200 israelischen Geiseln, die die Hamas genommen hat? Können Sie sich vorstellen, wo die sind?
Wo die sind, habe ich keine Ahnung. Ich nehme an, dass die Hamas versucht, die an möglichst sicheren Orten unterzubringen. Nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil man die natürlich als Faustpfand in Verhandlungen mit Israel möglichst am Leben halten möchte. Einer unserer Partner, eben der sich auch übrigens um die israelischen Opfer dieser Anschläge kümmert, die haben über ihre reguläre Arbeit, weil sie auch immer wieder medizinische Delegationen nach Gaza geschickt haben, also außerhalb solcher kriegerischen Auseinandersetzungen wie jetzt, die haben über ihre Kontakte ins Gesundheitswesen in Gaza, versuchen sie Leuten dort unter den Geiseln Medikamente zukommen zu lassen, weil auch da gibt es halt Leute drunter mit chronischen Erkrankungen, also mit Erkrankungen, die lebensgefährlich werden können, wenn die eben nicht die ihre regulären Medikamente einnehmen können. Die sind da dran, die versuchen das irgendwie, aber was da der Stand ist im Augenblick, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Wie es den Geiseln geht, darüber weiß man in der Tat fast gar nichts. Die Hamas hat zwar ein Video veröffentlicht von einer jungen Frau, die nach Gaza verschleppt worden war. Das ist so ein einminütiger Clip, in dem sie darum fleht, sie hier rauszuholen. Über den Verbleib der anderen Menschen wissen die Angehörigen aber fast gar nichts. Und sie kommen fast um vor Sorge, kann man sich auch vorstellen. So auch Gilad Korngold aus dem Kibbutz Gvulot beim Gazastreifen. Den habe ich per Telefon erreicht.
Hello, this is Gilad speaking.
How are you doing?
The truth, terrible. Terrible, terrible, terrible. It's a horrible life to live like this without knowledge about your family.
You don't know anything about your family?
No.
Gilad Korngold vermisst seinen Sohn und dessen Frau und deren zwei Kinder, den 8-jährigen Nawo und die 3-jährige Yahel. Sicher weiß er nur, dass sein Sohn von der Hamas entführt wurde.
The authorities here told us that the direct family.
Die Behörden hier haben gesagt, dass die Familie wohl ziemlich sicher im Gazastreifen ist. Wir wissen sicher, dass mein Sohn lebendig verschleppt wurde. Ein anderer Mann, der ebenfalls als Geisel genommen wurde, ist geflohen. Und er konnte bestätigen, dass mein Sohn dabei war, und zwar angezogen. Das ist für mich wichtig, weil die meisten anderen hatten wohl keine richtige Kleidung, keine Schuhe an, weil sie geschlafen haben und im Bett lagen, als die Hamas kam.
Was seine Schwiegertochter und die beiden Kinder angeht, ist es so, dass noch nicht alle Leichen im Kibbutz identifiziert wurden. Das heißt, er weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Der Vater seiner Schwiegertochter, der wurde gestern beerdigt. Gilad belastet natürlich auch diese Unwissenheit. Unglaublich.
You know. I go to shower.
Wissen Sie, ich gehe duschen, ich esse etwas. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, ob Sie etwas zu essen haben. Eine Decke. Die Kleine ist 3 Jahre alt, der andere 8. Das sind Kinder. Warum?
Wer ist denn seine Kontaktstelle? Wer informiert ihn in Israel? Gibt es da eine Anlaufstelle für die Angehörigen?
Ja, also auf israelischer Seite gibt es wohl jetzt so eine Organisation, die sich um die Angehörigen kümmert. Aber von offizieller Seite bekommt Gilad Korngold wohl überhaupt gar keine Informationen darüber, was da auf welcher Ebene eigentlich an Informationen so fließt.
Nobody from my government call us. Nobody.
Die Botschaften von Österreich und Deutschland, sein Sohn und seine Schwiegertochter haben die österreichische und deutsche Staatsangehörigkeit, die sind wohl in ständigem Kontakt mit ihm, aber mehr Informationen haben sie auch nicht.
In der Tat ist die Zahl der Geiseln jetzt so hoch wie noch nie und eine echte Zäsur. Das hat zumindest auch Matthias Schmale mir im Gespräch bestätigt. Er war von 2017 bis 2021 Sommer Leiter der UNRWA oder UNRWA. Das ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Die Hamas hat immer wieder israelische Geiseln für ihre Ziele eingesetzt, sagte er. Aber das, was jetzt geschieht, ist neu.
Aus meiner Ansicht befinden wir uns in einer völlig neuen Phase. Die Eskalation ist auf einem völlig anderen Level. Das betrifft auch die Geiseln. Zu meiner Zeit waren das eine Handvoll von Israelis, die von Hamas gefangen gehalten wurden. Jetzt sind es ja 200, etwa um die 200. Also das ist eine ganz andere Situation. Dazu kommt halt auch noch, dass die Geiseln gehalten werden mitten in einem Krieg. Das heißt, es besteht das Risiko, dass auch die Geiseln bei israelischen Bombenangriffen ums Leben kommen.
Ja, eine Sorge der israelischen Angehörigen ist ja, dass wenn jetzt die Hilfsgüter ab morgen dann in das Gebiet kommen sollen, dass man sich damit im Grunde genommen ein Druckmittel vergibt, um die Geiseln dann auch frei zu bekommen, oder?
Das ist auch die Frage, um die es sich alles dreht. Wie könnte die Hilfe für die Zivilbevölkerung aussehen, ohne dass die Hamas diese für sich abzweigt? Auch gegenüber der UNRWA wurden nämlich immer mal wieder Vorwürfe laut, sie sei von der Hamas unterwandert und in der Vergangenheit wurden auch einzelne Hamas-Mitglieder von ihr bezahlt. Und das habe ich Matthias Schmale auch gefragt, inwieweit man das wirklich vermeiden kann oder verhindern kann.
Man muss aus meiner Sicht zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist humanitäre Hilfe und das andere sind die normalen Dienstleistungen, die UNRWA zu Nichtkriegszeiten liefert. Mit den normalen Dienstleistungen meine ich zum Beispiel die 278 Schulen, die wir zu meiner Zeit geführt haben und die immer noch bestehen. Wir haben ja einen Mitgliedsstab von 13.000 Leuten, 13.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, überwiegend Palästinenser selber. Und da kamen die Fragen her, gibt es unter den Stabsmitgliedern Hamas-Anhänger, die wir bezahlt haben? Da komme ich noch mal drauf zurück. Was die humanitäre Hilfe anbetrifft, war zu meiner Zeit und mir ist auch nicht aus anderen Zeiten was bekannt, dass wir die nicht direkt an die Bevölkerung liefern konnten. Es sind ja ein wichtiger Bestandteil unserer humanitären Hilfe zu Kriegszeiten sind unsere Schulen. Unsere Schulen werden Notaufnahmelager und wir hatten die zu meiner Zeit absolut unter Kontrolle, konnten genau sehen, wer was bekommt und wenn es Zwischenfälle gab, wo Hamas versucht hat. Es gab zum Beispiel einen Zwischenfall vor meiner Zeit, wo sie versucht haben, Waffen in einer unserer Schulen zu lagern. Als wir das entdeckt haben, haben wir dafür gesorgt, dass die Waffen entfernt wurden. Also von der humanitären Hilfslage her kann ich, glaube ich, mit Sicherheit behaupten, dass die Hilfe, solange wir die nötige Sicherheit haben, sprich unsere Gebäude nicht bombardiert werden, humanitäre Hilfe ohne Einmischung der Hamas liefern können.
Herr Schmale, ist man da trotzdem nicht in einem immerwährenden Dilemma, weil eine Unterscheidung oft zwischen militärischen und zivilen Zielen in Gaza nicht wirklich möglich ist? Jedes Wohnhaus, jede Schule, jedes Krankenhaus könnte ja von Hamas-Terroristen unterwandert sein, einerseits. Andererseits will und muss man ja auch Menschenleben retten.
Das ist klar, dass wenn man einen Krieg führt, wenn man es befürwortet, dass ein Krieg stattfinden muss oder militärische Mittel eingesetzt werden müssen, dann ist es in einem so dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen außerordentlich schwierig, nicht zivile Ziele oder Zivilisten zu treffen. Das ist ganz klar. Aber ich muss betonen, ich habe das 2021 so erlebt. Ich war da während des letzten Krieges, den 11 Tagen. Was mir damals den Job gekostet hat, ist meine Einschätzung, dass die Israelis versucht haben, tatsächlich gezielt Hamas zu treffen, nicht die Zivilbevölkerung. Das hat mir letztendlich den Job gekostet. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut versucht rüberzukriegen, dass trotz der gezielten Angriffe auf Hamas-Einrichtungen es nicht vertretbar ist, aus meiner Sicht, dass 250 Zivilisten umgekommen sind, inklusive 60 Kinder getötet wurden, die in unsere Schulen gehen. Also es geht hier um zwei Sachen. Das eine ist, kann man rechtfertigen? Kann man vielleicht gerechtfertigte militärische Ziele und Unternehmungen rechtfertigen und sagen, das macht nichts, dass man muss in Kauf nehmen, dass Zivilisten dabei draufgehen? Oder gibt es andere Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Hamas unter Kontrolle zu bringen? Und die zweite Anmerkung, die ich machen möchte in diesem Zusammenhang, ich habe angesprochen, über den gleichen Zeitraum 2021 sind 250 Zivilisten umgekommen. Dieses Mal sind es im gleichen Zeitraum über 3000. Und das spricht für mich dafür, dass das, was meine palästinensischen Kollegen und Freunden aus dem Gazastreifen schildern, nämlich dass das mittlerweile keine Rücksicht mehr bei den Bombenangriffen auf die Zivilbevölkerung genommen wird.
Ja, es sind schon bedrückende Zahlen, aber Stichwort Zivilbevölkerung. Ich habe mich jetzt schon auch gefragt, die UNRWA, die hilft mit großen Summen jetzt seit Jahrzehnten die humanitäre Lage da zu verbessern. Und doch leben die Menschen ja in ziemlicher Armut und auch Ausgrenzung. Also seit Jahren funktionieren diese Kläranlagen vor Ort nicht. Das Abwasser aus hunderttausenden Haushalten fließt ungefiltert ins Mittelmeer. Strom gibt es sowieso auch immer nur sporadisch. Treibstoff, Medikamente und Nahrungsmittel müssen immer aus Israel eingekauft werden. Wie kommt denn das?
Das stimmt. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, also UNRWA kurz, hatte zum Beispiel 2022 Zusagen von insgesamt 1,17 Milliarden US-Dollar und 2023 war der Appell der UNRWA, das auf 163 Milliarden Dollar aufzustocken. Davon gehen immerhin 60% des Budgets in den Gazastreifen. Der Rest verteilt sich dann auf Westjordanland, Libanon, Syrien, Jordanien, wo auch die Flüchtlingscamps sind. Aber es stimmt, was du sagst, Katja. Das habe ich Matthias Schmale nämlich auch gefragt. Wie kommt es, dass so viel Geld da hineinfließt und die Menschen immer noch so in Armut und Ausgrenzung leben?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Aus meiner Sicht ist die Hauptursache für die Verarmung der Bevölkerung die Blockade, die seit 17 Jahren anhält. Wir bilden Kinder in unseren Schulen aus, die mich oft gefragt haben, was machen wir mit unserer Schulausbildung, wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, Jobs zu finden und wenn wir sie im Gazastreifen nicht finden können, rauszugehen und uns anderswo zu suchen, inklusive Israel. Und das Gleiche trifft zu für die Einfuhr von humanitären Gütern, für Lebensmittel, für Diesel, Treibstoff und so weiter. Also die Blockade muss aufgehoben werden, damit vernünftige Einfuhr und Ausfuhr von Gütern stattfinden können und damit sich die Zivilbevölkerung frei bewegen kann. Es ist für mich so, dass der Nährboden für extremere Gruppen wie Hamas geschaffen wird, wenn man der Zivilbevölkerung keine Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Also Perspektiven im Sinne, Arbeit zu finden, sein eigenes Geld verdienen, sich selber Schulen aussuchen zu können und so weiter. Also eine Blockade, das Abriegeln von 2 Millionen Menschen vom normalen Leben in der Welt ist für mich der Nährboden in der Tat für Hamas. Und deswegen muss die Blockade aufgehoben werden. Ein weiterer Gesichtspunkt ist ja, dass die Zustände im Westjordanland beispielsweise nicht sehr viel besser sind. Dort gibt es Hamas auch, aber die kontrollieren das Westjordanland nicht. Also die Grundfrage, worauf ich hinaus will, ist die Palästina-Frage und es hinzukriegen, einen Frieden zwischen Israel und Palästina herzustellen. Solange es das nicht gibt, wird es immer wieder Gruppierungen wie Hamas geben, davon bin ich überzeugt, die Kontrolle übernehmen.
Tja, keine guten Aussichten, denn ein Frieden zwischen Israel und den Palästinensern ist momentan undenkbar, wenn er überhaupt je wirklich denkbar war.
Ja, viel ist dieser Tage ja auch von so einem Flächenbrand die Rede. Iran hat die muslimische Welt zum Abbruch der Beziehungen zu Israel aufgefordert. Und die mit dem Iran verbundene Hisbollah im Libanon, die beschießt ja auch seit Tagen israelisches Staatsgebiet.
Die arabische Welt scheint wieder vereint hinter den Forderungen der Palästinenser zu stehen und der Hamas. Das war in den letzten Jahren eher nicht so eindeutig. Die unter Abraham-Abkommen bekannten Vereinbarungen zwischen Israel und Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko, Sudan und jüngst wollte sogar auch Saudi-Arabien sich wirtschaftlich an Israel annähern. Die Palästinenserfrage wurde von diesen arabischen Ländern ja nicht mehr als so wichtig angesehen. Und nun die Zeitenwende.
Ja, also die Stimmung der Menschen in der Region ist auf jeden Fall total aufgeheizt und tendenziell auch pro-palästinensisch. Was von den wichtigsten Playern hier zu erwarten ist und wie sie schlichtend, aber vielleicht auch verschärfend einwirken, dazu haben unsere Korrespondenten in den Büros in Kairo und Ankara ihre Eindrücke zusammengefasst.
Spätestens nach der Zerstörung des Krankenhauses im Gazastreifen ist in der Türkei die Unterstützung für die Palästinenser omnipräsent. Bei Protesten vor dem israelischen Generalkonsulat in Istanbul Mittwochnacht, als Feuerwerksraketen auf das Gebäude fliegen. Oder bei einer von islamistischen Fraktionen mitorganisierten pro-palästinensischen Kundgebung. Aber so lautstark die pro-palästinensischen Stimmen sind, es gibt auch Solidaritäts- und Beileidsbekundungen für die israelische Seite. Für die bedankt sich die israelische Botschafterin in der Türkei in einem Video. Vielen Dank für die Tausenden von Unterstützungsnachrichten, die wir in dieser schwierigen Zeit erhalten haben. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ertrifft in Teilen der konservativen und gläubigen Bevölkerung einen Nerv. Die Terroranschläge der Hamas öffentlich verteidigen, das wollen dennoch nur wenige. Im Vordergrund steht die Solidarität mit der Zivilbevölkerung. Auch der Dachverband der jüdischen Gemeinde in der Türkei verurteilt in einem Statement die, Zitat, gezielte Ermordung unschuldiger Zivilisten. Deutlich gegen den Terroranschlag äußert sich dagegen die israelisch-türkische Sängerin Linette in einem Instagram-Post. Die Hamas seien Mörder, schreibt sie darin, und sieht sich angesichts vieler Kommentare dazu genötigt zu erklären, sie hoffe, dass dieses Blutvergießen für beide Seiten so schnell wie möglich ein Ende habe. So hitzig die Debatte online geführt wird, gerade im Netz haben in der Türkei auch vermittelnde Stimmen Platz. So wie diese auf der Plattform X, früher Twitter.
Wir stehen an der Seite des palästinensischen Volkes gegen das Vorgehen der israelischen Armee gegen die Zivilbevölkerung in Gaza, ebenso wie wir an der Seite des israelischen Volkes gegen den Angriff der Hamas stehen.
Dass Israel verantwortlich ist für den Raketeneinschlag auf das Krankenhausgelände im Gazastreifen, daran zweifelt kaum jemand im Libanon. Viele Menschen in der Hauptstadt Beirut machten in den vergangenen Tagen ihrem Ärger Luft, demonstrierten auf den Straßen oder lauschten einer Kundgebung der militant-extremistischen Hisbollah. Eine Frage, die viele beschäftigt: Soll die Hisbollah an der Seite der Hamas gegen Israel in den Krieg ziehen? Ich bin definitiv dafür, weil Israel der erste und letzte Feind der Araber und Muslime ist, sagt der 20-jährige Abt. Viele Menschen im Libanon teilen seine Meinung. Andere sind zurückhaltender, wie der 50-jährige Faisal. Ich bin gegen einen Krieg. Nur wenn Israel uns angreift, müssen wir uns verteidigen. Im Süden des Libanon, direkt an der Grenze zu Israel, gibt es seit Tagen Gefechte. Ein Grund dafür, dass so gut wie alle Menschen den Süden des Landes verlassen haben, für den Fall, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommt zwischen Israel und der Hisbollah.
Auf den Straßen in Ägyptens Hauptstadt Kairo ist die Eskalation im Nachbarland Thema Nummer 1, vor allem seit dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza. Die meisten Ägypterinnen und Ägypter geben Israel die Schuld an dem Vorfall. Obwohl Ägypten eigentlich seit 1979 Frieden mit Israel geschlossen hat, herrscht in der Bevölkerung eine starke pro-palästinensische Stimmung. So viele tote Kinder. Hauswächter Bahr kann es immer noch nicht fassen. Ins Mikrofon sprechen will er nicht, doch die Tränen stehen dem alten Mann in den Augen. Ich bin so wütend, sagt auch der 57-jährige Khaled. Was in Gaza passiert, ist ein Völkermord an den Palästinensern. Der 19-jährige Islam erhebt schwere Vorwürfe gegen den Westen. Israel sieht die Palästinenser als schwaches Volk an und sie bekommen so viel Unterstützung vom Westen, diese ganzen Raketen und Kampfflugzeuge. Nur von einer Frau namens Asa kommt eine ein wenig gemäßigtere Stimme. Wir lehnen jede Ungerechtigkeit ab, egal in welchem Land. Was haben diese Frauen und Kinder getan? Wir hier in Ägypten sind friedfertige Leute. Mein Nachbar in der Straße war ein Jude. Wir haben friedlich nebeneinander gelebt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass sich Muslime und Juden nicht verstehen.
Auch in Saudi-Arabien ist die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Israel voller Ablehnung und auch Hass. Selbst wenn es in dem Land bislang nicht zu größeren Demonstrationen gekommen ist, sieht man beim Blick in soziale Medien, dass viele Menschen hinter den Palästinensern stehen und kaum oder kein Mitleid mit dem Schicksal der Israelis haben. Bedingt ist das dadurch, dass Saudi-Arabien historisch schon immer an der Seite der Palästinenser stand und die Regierung stets eine gewisse Israel-Feindlichkeit gepredigt hat. Jüngste Annäherungen zwischen Saudi-Arabien und Israel haben viele Beobachter als sehr positiv bewertet. Die Verhandlungen wurden aber Berichten zufolge vor kurzem abgebrochen. Sicher nicht, weil die Regierung in Riad auf die Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht nehmen müsste, es ist immer noch eine autoritäre Monarchie, aber weil Saudi-Arabien unter den arabischen Nationen eine wichtige Position einnimmt. Und da will man sich jetzt, wie schon früher, als Schutzmacht der Palästinenser darstellen.
Tja, so die Positionen von einigen Playern in der Region. Wer noch fehlt, ist der Iran. Katja, dazu hast du auch Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt, oder?
Ja, genau. Das war nämlich jetzt auch meine erste Frage an Sie, nämlich welche Interessen das Land in dieser Region geopolitisch eigentlich verfolgt, wenn man da jetzt überhaupt von einer Position in diesem Land sprechen kann und inwiefern der politischen Elite dann auch diese aktuelle Situation in die Hände spielt.
Das ist ganz bestimmt der Fall, denn der Iran hat in den letzten Jahren, ja man muss sagen Jahrzehnten, darauf gesetzt, nichtstaatliche bewaffnete Gruppierungen in vielen Ländern der Region zu unterstützen. Und dazu gehören auch die Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad. Es hat im Vorfeld dieser Anschläge eine sehr enge Zusammenarbeit des Iran, des Dschihad und der Hamas im Operationsraum in Beirut gegeben. Und es geht dem Iran dabei auch darum, die Entwicklungen in der Region zu stören, die nicht in seinem Interesse sind. Insbesondere die Annäherung zwischen Israel und arabischen Staaten.
Man hört ja jetzt gerade immer wieder, eigentlich fast jeden Tag, dass irgendein ranghoher Vertreter der Hamas bei den israelischen Angriffen in Gaza getötet wurde. Wer gehört denn alles zu dieser Führungsebene der Hamas? Wie ist die Aufgabenverteilung und wo befindet die sich eigentlich? Offenbar ja nicht zwingend in Gaza. Der Chef der Hamas ist ja zum Beispiel in Katar. Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen auseinanderhalten. A, die Organisation der Hamas. Die Führung liegt hier bei Ismail Haniyeh, dem Leiter des Politbüros, der in der Tat in Doha sitzt. Dann die de facto Regierung oder das Administrativkomitee, wie es jetzt heißt, der Hamas im Gazastreifen. Hier ist Premierminister Issam Adalis relevant. Dann haben wir die Untergliederungen der Hamas für die verschiedenen Gebiete. Hier ist für Gaza Yahya Sinwar zuständig, für die Westbank Salah al-Aruri. Aruri sitzt in Beirut. Und wir haben natürlich auch noch vor Ort diejenigen, die den bewaffneten Kampf anführen, also die Köpfe der Izzedine al-Qassam-Brigaden, Mohammed Deif in allererster Linie.
Wie sieht das denn aus mit der Zustimmung in Sachen Hamas, also bei der palästinensischen Bevölkerung jetzt natürlich? Angeblich war die ja in der Vergangenheit durchaus gesunken, zumindest im Gazastreifen, während sie, das habe ich so gelesen, im Westjordanland gestiegen sein soll. Wie wird das überhaupt gemessen und wie verändert sich das jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo ja die Lage für die Menschen im Gazastreifen tatsächlich von Tag zu Tag schlimmer wird?
Also der erste Punkt: Warum ist die Hamas in der Westbank populär? Das hat vor allem damit zu tun, weil sie wahrgenommen wird als eine Kraft im Gegensatz zur palästinensischen Autonomiebehörde, die ganz stark für die Palästinenser als Erfüllungsgehilfin der Besatzung gilt. Die Hamas wird wahrgenommen als eine Kraft, die für den bewaffneten Kampf steht. Und das ist zunehmend, findet das Zustimmung in der Bevölkerung der Westbank aufgrund der Perspektivlosigkeit dort, der fortschreitenden Siedlungs- und Annexionspolitik, der Siedlergewalt, die in den letzten Monaten sehr stark zugenommen hat, und der großen Angst dahingehend, dass Israel versucht, den Status quo auf dem Tempelberg, also auf dem Compound der Aqsa-Moschee, zu verändern. Das gibt der Hamas Stärke in der Westbank. Im Gazastreifen waren, und jetzt reden wir vor der aktuellen Situation, ganz entscheidend die sehr, sehr schwierigen Lebensumstände der Bevölkerung dort, also den Mangel an irgendeiner Art von wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten, Perspektiven, Reisemöglichkeiten, zusätzlich zur Repression seitens der Hamas. Das heißt, die Hamas wird dort sehr viel stärker wahrgenommen als eine Organisation der Unterdrückung, der es gleichzeitig eben nicht gelingt, Fortschritte zu erzielen, Governance-Leistungen zur Verfügung zu stellen, Sicherheit zu gewährleisten. Und die Bevölkerung fühlt sich da sehr stark in Geiselhaft genommen durch die Aktivitäten der Hamas.
Kommen wir vielleicht mal zu den Vertretungen der PalästinenserInnen. Die letzten Wahlen, an denen sich die Menschen dort beteiligt haben, die liegen jetzt auch schon ein bisschen zurück. Das war 2006, also man kann nirgendwo von einer aktuellen politischen Legitimation hier sprechen. Es ist aber so, in Westjordanland vertritt Fatah offiziell die Menschen und im Gazastreifen ist es die Hamas. Es gibt also zwei Autoritäten, die da konkurrieren. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Bewegungen?
Also man muss sagen, dass das keine friedliche Machtteilung ist, sondern ein Verhältnis, was sehr stark von Gegnerschaft geprägt ist, von einem Machtkampf geprägt ist. Und direkt im Zusammenhang mit dieser Gegnerschaft und der Spaltung eben der palästinensischen Gebiete in Gebiete unter unterschiedlicher Herrschaft geht auch einher die Aussetzung der demokratischen Verfahren, also zum Beispiel die Suspendierung, dann Auflösung des palästinensischen Parlaments, die zunehmende Repression, die wir nicht nur im Gazastreifen, sondern eben auch in der Westbank sehen. Deshalb ist eine der Hauptforderungen der Bevölkerung, sowohl in Gaza als auch in der Westbank, schon seit langem eine Aussöhnung zwischen Fatah und Hamas, eine Beendigung dieser Spaltung und das Zusammenfinden auch, um endlich eine gemeinsame Strategie zu finden, um mit der sehr schwierigen Situation umgehen zu können. Gleichwohl sind bislang alle Aussöhnungsversuche gescheitert, vor allem aufgrund der Eigeninteressen der Machteliten, sowohl in Gaza als auch in Ramallah. Und damit zu tun haben natürlich auch die unterschiedlichen Ansätze in Bezug auf den Umgang, die Kooperation oder eben Nicht-Kooperation mit Israel.
Ja, Israel, hat man ja den Eindruck, hat sich das in den letzten Jahren ein wenig zunutze gemacht, diese Spaltung der palästinensischen Vertretung. Man hat ja auch den Eindruck, als habe die israelische Regierung unter Netanyahu mit dieser rechten, siedlerfreundlichen Politik die Hamas durchaus auch gestärkt, indem dann zum Beispiel Hilfszahlungen aus Katar dann direkt nach Gaza zugelassen wurden, ohne Umweg über die palästinensische Autonomiebehörde. Zum Beispiel eine schwache palästinensische Autonomiebehörde, die kam offensichtlich Netanyahu mit seiner Politik auch entgegen. Hat man damit auch dazu beigetragen, dass die Hamas diese Macht erlangen konnte?
Es ist ganz sicher so, dass die Politik Israels entscheidend zur Schwächung der palästinensischen Autonomiebehörde beigetragen hat, weil es der Autonomiebehörde nicht mehr gelungen ist, durch den Ansatz, den sie verfolgt, nämlich Verhandlungen oder auch den internationalen Rechtsweg zu suchen, aber auf jeden Fall unbewaffnete Mittel, irgendwelche Fortschritte zu erzielen. Und das ist insbesondere in den letzten Jahren deutlich geworden und noch einmal ganz besonders mit dem Amtsantritt der jetzigen Regierung in Jerusalem. Gleichzeitig hat es diese Art von Stillhalteabkommen gegeben, mit der Hamas seit den letzten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas im Mai 2021. Ein Stillhalteabkommen, das dazu geführt hat, dass die Hamas sich nicht mehr an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt hat und im Gegenzug eben Arbeitsgenehmigungen erteilt worden sind für Palästinenser aus Gaza und Zahlungen von Katar möglich gemacht worden an die Regierung im Gazastreifen, sodass die zum Beispiel ihre Angestellten bezahlen konnte und auch Cash-Handouts möglich wurden für die Menschen im Gazastreifen.
Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, der hat sich ja ziemlich viel Zeit gelassen, um sich auch von den Verbrechen und Massakern der Hamas zu distanzieren. Es gab da Beginn der Woche ein Zitat, nachdem er gesagt haben soll, dass die Taten und die Politik der Hamas eben nicht das palästinensische Volk repräsentieren. Dieses Zitat, das ließ sich aber schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung auch nicht mehr finden. Warum diese Zurückhaltung? Also die palästinensische Autonomiebehörde, die könnte ja auch profitieren von dieser Situation und sich profilieren, oder?
Sie könnte theoretisch profilieren, wenn man ihr die Hand ausstrecken würde und ihr klar machen würde, was der Weg nach vorne wäre. Ja? Also wenn Israel gleichzeitig sagen würde, wir sind jetzt bereit, Siedlungsbau im Westjordanland zu stoppen, wir sind bereit, effektiv gegen Siedlungspolitik vorzugehen und wir sind bereit, wieder in einen politischen Prozess einzusteigen, um Fortschritte in Richtung palästinensische Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist aber nicht möglich, weil das nicht die Agenda dieser israelischen Regierung ist. Die Agenda ist der alleinige Anspruch, der exklusive Anspruch auf das gesamte Gebiet inklusive des Westjordanlandes.
Sagt Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank, Frau Asseburg.
Ja, sehr gerne.
Tja, das sind schon auch Fragen, die man in Zukunft stellen muss und auch Antworten finden muss. Aber dafür ist es jetzt, finde ich, zu früh. Denn es wird jetzt erstmal darum gehen, den Terror und die Gewalt zu beenden und die Geiseln zu befreien und die Wunden zu verärzten.
Ja, das sehe ich schon auch so. Wir werden das hier auf jeden Fall weiter beobachten. Und in diesem Zusammenhang würden wir Ihnen auch gerne noch unsere Podcast-Folge zu Israel aus der letzten Woche ans Herz legen. Für heute war es das aber mit der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke.
Und ich, Margarete Wohlan. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.